Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl.
Und der Frage, ob und wie es geht, Geschichten vom Überleben im Holocaust zu zeichnen. Vier Menschen, die damals Kinder waren, haben drei internationalen Künstlerinnen und Künstlern ihr Schicksal erzählt. In Deutschland hat Barbara Jelin zugehört, die vielfach ausgezeichnete Comic-Künstlerin. Jetzt ist der Band aber Ich lebe erschienen. Und Barbara Jelin wird uns dieses Unterfangen beleuchten. Sie ist unser Gast in dieser Lesart heute. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Jetzt zu einem Bilderbuch, einer Graphic Novel, die einem das Herz zusammenzieht. Aber Ich lebe, vier Kinder überleben den Holocaust. So heißt der Band, der das Ergebnis eines internationalen Forschungsprojekts ist, das zwei kanadische und deutsche Comic-Künstlerinnen und einen Comic-Künstler aus Israel mit vier Überlebenden zusammenbrachte. Menschen, die heute sehr alt sind, damals kleine Kinder waren, die alle wie durch ein Wunder die Gräuel durchstehen konnten und jetzt erzählten. Wir sind nun verbunden mit Barbara Jelin. Sie ist eine der berühmtesten, vielfach ausgezeichneten deutschen Künstlerinnen des Genres, nun Mitautorin dieses Buches. Guten Tag, Frau Jelin.
Hallo, guten Tag, Herr Scholl.
Sie haben die Geschichte von Emmy Abel aufgezeichnet, im Wortsinn, einer Jüdin, die heute in Israel lebt, 85 Jahre alt ist. Damals war sie noch keine 5, als ihr Leidensweg in Holland begann. Und sie mochte die Idee anfangs überhaupt nicht. Was, meine Geschichte als Comic wollt ihr die erzählen? Was soll das denn? Wie konnten Sie die Zweifel ausräumen, Frau Jelin?
Wir haben uns getroffen 2019 zum ersten Mal. Das ist jetzt 3 Jahre her. Und das war schon ein sehr eindrucksvolles und auch schönes Treffen mit ihr in der Gedenkstätte Ravensbrück, wo sie einmal jährlich hinkommt, um mit jungen Menschen zu sprechen über ihre Erinnerungen. Und da war sie in der Tat ein bisschen skeptisch dem Medium gegenüber, selbst in Comics nicht erfahren und gesagt hat, wie könnt ihr diese Inhalte in erzählte Bilder bringen. Wir haben uns dann Stück für Stück, trotzdem hat sie diesen Schritt gemacht und gesagt, aber sie möchte es versuchen. Das fand ich natürlich tatsächlich schon sehr großartig. Und Schritt für Schritt haben wir uns auch über die Bilder angenähert. Also die Bilder waren auch eine Form des Dialogs für uns. Sie hat mir erzählt und ich habe gezeichnet.
Was hat Emmy Abel erlebt und durchlitten?
Emmy Abel ist geboren 1937 in Den Haag in Holland, aufgewachsen mit ihrer jüdischen Familie. Und sie wurden alle deportiert von den Nazis in 1942. Und sie kam erst ins Lager, zusammen mit ihrer Familie, ins Lager Westerbork, ein Durchgangslager, und wurde von dort dann mit Mutter und einer ihrer Brüder ins KZ Ravensbrück weiter verschleppt, deportiert. Und hat dann mehr als ein Jahr in Ravensbrück durchlitten. Und dann wurden diese drei weiter deportiert nochmal ins Lager Bergen-Belsen, wo sie die letzten 6 entsetzlichen Wochen dann vor dem Kriegsende, vor der Befreiung, war. Und ihre beiden Eltern haben auch den Holocaust nicht überlebt. Emmy Abel war ein Waisenkind nachher. Beide Brüder haben überlebt und diese Geschwister wurden auch wieder zusammengeführt.
Ihr grafischer Roman, Frau Jelin, beginnt nun damit, wie Sie Emmy Abel in Israel besuchen. Und beim ersten Kaffeetrinken schon, da wurde ein Zuckerlöffel bedeutend.
Ja, ich durfte sie besuchen. Wir haben mehrere Tage miteinander verbracht und gesprochen und sie hat mich zu Gast gehabt in ihrem Haus. Und dieser Löffel, der auch in der Geschichte vorkommt, ist eines der ganz wenigen Dinge, die so eine direkte Verbindung zu ihrer Mutter, an die sie sich, weil sie eben so klein war, auch nur noch bruchstückhaft erinnern kann, hat. Und sie sagt, dieser Löffel, das ist eine Sache, die hat die Mutter mal berührt und jetzt berührt sie sie. Und das kann sozusagen immer noch ein Bindeglied der Erinnerung sein.
Sie erzählen nun diese Geschichte immer im Wechsel von damals und in der Situation, wie Sie Emmy Abel besucht haben. Dieses Prinzip war Ihnen ganz wichtig von Anfang an, nicht wahr?
Ich wollte unbedingt nicht nur ihre Erinnerung und ihre Vergangenheit und ihre traumatischen Erinnerungen zeigen, sondern gleichzeitig auch diese alte Dame, die aber sehr stark, sehr präsent und sehr eindrucksvoll ist. Ich bin sehr dankbar, dass ich sie kennenlernen durfte, die übrigens auch einen ganz trockenen Humor hat und mit der ich diese Gespräche geführt habe. Und was ich da so begriffen habe, ist, wie stark die Erinnerung an dieses Trauma, an den Holocaust, auch bis heute eigentlich in jeden einzelnen Tag für sie eingreift. In kleinen Flashbacks, in Stücken und das, diese Gleichzeitigkeit, die da für sie so präsent ist, begreifbar zu machen, habe ich versucht, wirklich meine Zeichnungen direkt in die Zeitebenen ineinander zu schieben, mit Text und mit Bild.
Und das zeigt sich wirklich beständig und bedrückend, wie eben gegenwärtig dieses Leid alltäglich ist. Emmy Abell scheut Menschenansammlungen, ne? Im Restaurant, im Café sucht sie sich einen Platz nahe der Tür mit dem Rücken zur Wand.
Ja, das sind direkte Notwendigkeiten für sie.
Nun haben wir, Frau Jelin, schon so viele furchtbare Geschichten gehört über diese Zeiten, gelesen, im Film gesehen. Aber ich muss sagen, dass mir ja wirklich selten ein Buch so nahe gegangen ist wie Ihres jetzt. Zum Beispiel eben bei der Sequenz, die Sie dir zeichnen, wie Sie Emmy Abell erzählt bei den Worten. Dann sagt sie, weißt du, auch als Kind lernt man schnell, wie man überlebt. Als die Mutter beim stundenlangen Appell stehen zusammenbricht, da rührt sich die kleine Emmy nicht, denn ich wusste, wenn ich zu ihr gehe, erschießen sie mich. Wie haben Sie das erlebt, Frau Jelin? Ich stelle mir vor, wie ich dieser Frau gegenüber sitze und sie sagt das. Ich glaube, ich wäre in Tränen ausgebrochen.
Ja, das bin ich auch. Diese Gespräche waren gingen sehr nahe, auch uns beiden sehr nahe. Und wir hatten das Glück, dass wir so viel Zeit hatten, dass wir Pausen machen konnten, dass alles, auch jede Form, in die welche Richtung die Erinnerung ging, auch in den Rest ihres Lebens, wir dafür Zeit hatten, das darüber zu sprechen. Emmy Abell erzählt das aber auch nicht zum ersten Mal, sondern eben schon, sie hat ja wirklich den Schritt gemacht, wie einige andere ja auch als Zeitzeugin sich in den letzten 15 Jahren wirklich diese Arbeit zu übernehmen, dass diese Erinnerung weiterzutragen, weil sie für sich selber sagt, das ist einfach so wichtig. Und nun waren diese Bildergeschichten ja auch eben der Versuch, diese Erzählungen, gerade für die Leute, die jetzt diese letzte Generation an Zeitzeugen vielleicht nicht mehr selbst erleben kann, in eine Form von Geschichten zu bringen, die das weiter erzählen können.
Dieses Buch ist nun, wie gesagt, aus einem weit gespannten internationalen Forschungsprojekt entstanden, wo Historiker, Kuratoren, Archivare, Lektoren beteiligt waren. Als Künstler waren sie zu dritt: Miriam Libitzki aus Kanada, Gilad Selikta aus Israel. Und auch dieser künstlerische Prozess ist im Band geschildert, bebildert. Wie war das mit Ihnen dreien? Wie verlief diese Zusammenarbeit?
Ja, dieser Prozess des Projekts und diese Zusammenarbeit war irre wichtig und war für mich auch, also für uns alle, was wirklich sehr Besonderes. Es war ein Projekt des Dialogs mit den ZeitzeugInnen, aber es war auch ein Projekt von vielen Begegnungen, ganz internationaler Art, von vielen Sprachen übrigens auch. Also selbst Emmy und ich hatten ja schon 3-4 Sprachen, in die sie spricht deutlich viel mehr Sprachen als ich, aber in denen wir uns eigentlich ausgetauscht haben. Die Sprache der Bilder natürlich als eine der wichtigsten. Es ist auch so ein interdisziplinäres Projekt, weil ja auch HistorikerInnen vielfach beteiligt waren und ForscherInnen. Und gerade der Austausch zwischen uns drei Zeichnenden war wirklich auch richtig notwendig. Und gerade während der Pandemie, das lief jetzt lange über die Zeit der Pandemie, auch haben wir uns über Zoom getroffen, alle 2 Wochen, haben uns über den Stand unserer Arbeit berichtet und gefragt, haben uns die Skizzen gezeigt, uns wirklich im Prozess begleitet und auch ausgetauscht über die Gespräche mit den Überlebenden. Und das war grundlegend.
Und es gab verschiedene wirklich starke emotionale Momente da in Ihrem Austausch. Sie alle drei sind Eltern von kleinen Kindern und Sie fragen sich, wie kann ein Kind leben, wie kann ein Kind sein in diesen Umständen? Das ist so unvorstellbar.
Ja, es ist wirklich unvorstellbar. Und ich glaube, dass das Zeichnen auch etwas ist, was uns überhaupt die Möglichkeit gegeben hat, auch damit uns zu beschäftigen. Also ich weiß das von mir selbst, das Zeichnen ist ein Werkzeug des Herannäherns, des Forschens, des etwas Untersuchens und Fragenstellens auch. Und in dem Fall eben auch ein Werkzeug des Dialogs, des Miteinanders.
Es ist beim Lesen wirklich unglaublich, wie stark diese Form des Comics, der Graphic Novel, wirkt. Sie haben, Frau Jelin, schon etliche solcher zeithistorischen Themen ins Bild gesetzt und Sie sind richtig berühmt damit geworden. Was sind denn die besonderen Möglichkeiten gerade dieses Mediums?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich das mich auch immer wieder frage, weil das ja mein Medium ist sozusagen. Ich habe das schon vorher gewählt, aber mir ist es jetzt diesmal nochmal aufgefallen, dass es einfach gerade für diese Komplexität von Erinnerung wirklich viel zeigen kann, mehr vielleicht auch als manche Textdokumente allein, weil wir auch zum Beispiel Pausen zeigen können. Also diese Anreihung von Panels, von Kästchen im Comic, die ja Lücken dazwischen hat, diese Aneinandersetzung von Bildern und Texten, dieses Ineinanderschieben, kann Lücken zeigen, kann Trauma zeigen, kann auch Grenzen, also Emmy Arbell hat mit mir immer sehr genau kommuniziert, an was sie sich erinnert. Und dann gab es auch immer Stellen, sagt sie, das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich zwar vielleicht auch durch jemand, weil es mir erzählt hat oder weil ich das weiß durch irgendwelche Dokumente, aber ich selber erinnere mich nicht. Da hat sie sehr genau unterschieden und auch das konnte ich zeichnerisch eben nachvollziehen durch Leerstellen in der Zeichnung. Also dieses Platzlassen auch für diese Formen der Erinnerung und gleichzeitig auch anreichern an Stellen, wo sie sich nicht erinnert, mit recherchierten Dokumenten. Wir haben ja ganz viel mit historischer Recherche natürlich auch gearbeitet, mit Archiven, um das sichtbar zu machen. Das funktioniert, finde ich, mit diesen Mitteln gut.
Das Buch erscheint nun in Deutschland und in Kanada. Als Ganzes ist es ein pädagogisches Lehr- und Glanzstück und man hofft sehr, dass es wirklich in die Schulen auch kommt. Es gibt zu den drei Bildergeschichten weitere Aufzeichnungen der vier Überlebenden, wie ihr Leben weiter verlief, dann historische Einordnungen auch. Und die akademische Mutter des Ganzen, Charlotte Chalier, Professorin in Kanada, die schreibt in ihrem Nachwort, dass auf diese Weise die Graphic Novels ein neues Archiv für künftige Leser schaffen könnten. Wenn man das Buch gelesen hat und vor Augen, dann stimmt man da sofort zu. Glauben Sie auch, Frau Jelin, dass diese Bildsprache einen neuen, vielleicht sogar ja, den Weg aufzeigt, wie man künftig diese Erinnerung bewahrt?
Ich denke, es ist auf jeden Fall ein möglicher Weg von vielen und einer, der ganz spezifische Besonderheiten aufweist. Ich glaube, dass das auch einfach anreichern kann, eine historische Bildung, historisches Wissen, was natürlich ganz spezifisch auch total wichtig ist als Basis. Ich glaube, dass es Türen öffnen kann, auch nochmal zu einer neuen Leserinnenschaft. Und ich glaube, dass es einfach auch eine Basis für ganz vieles ist. Und das Wichtigste dabei ist einfach, dass man diese Erinnerungen, dass man diese Geschichten nicht vergisst.
Aber ich lebe. Vier Kinder überleben den Holocaust. Die Graphic Novels von Barbara Jelin, Miriam Libitzky und Gilad Selikta. Der ganze Band mit drei Geschichten und noch viel mehr ist jetzt in der deutschen Ausgabe im CH Beck Verlag erschienen mit 176 Seiten für 25 Euro. Frau Jelin, schön, dass Sie bei uns waren hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Und wieder ist Zeit hier für den Blick auf unsere hauseigene Krimi-Bestenliste. Jeden Monat veröffentlichen wir sie und immer weiter nach oben klettert der neue Roman des US-Amerikaners S.A. Cosby, Die Rache der Väter. Dieser Autor legt Wert darauf, dass sein Vorname nur aus Initialen besteht und auch so ausgesprochen wird. Okay, seine Krimis haben immer einen dezidiert politisch-gesellschaftskritischen Kern. Der neue handelt von zwei ganz unterschiedlichen amerikanischen Daddies, die sich gemeinsam einem fiesen Hassverbrechen stellen müssen. Und unser Kollege und Jurymitglied Kolja Mensing sagt uns nun, warum er dieser Rache der Väter seine Stimme gegeben hat.
Neue Krimis.
In Richmond, Virginia, wird ein junges, schwules Paar auf offener Straße angegriffen und kaltblütig ermordet. Von den Tätern keine Spur. Die Polizei stellt die Ermittlungen ziemlich schnell ein, während die Väter der Opfer von Trauer und schlechtem Gewissen geradezu zerfressen werden. Ike Randolph ist schwarz, ein vorbestrafter Gewalttäter, aber mittlerweile mit einem kleinen Unternehmen in so einem Mittelklasse-Vorstadtleben angekommen und er konnte es nie akzeptieren, dass sein Sohn schwul war. Und Buddy Lee Jenkins, weiß, Alkoholiker, Trailerparkbewohner, dem ging es genauso. Aber jetzt tun Buddy und Ike sich zusammen, um nach dem Tod ihrer Söhne doch noch das Richtige zu tun. Sie machen sich gemeinsam auf die Suche nach den Tätern und es nicht unbedingt, um sie dann der Polizei zu übergeben. Die Rache der Väter startet wie ein klassisches Buddy-Movie mit zwei Protagonisten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Schwarz trifft auf Weiß, Ikes mangelnde Impulskontrolle auf Buddy Lees bierselige Schlitzohrigkeit. Und ihre Streits und Reibereien geben dem Ganzen sowas leicht Komödiantisches. Aber gleichzeitig steckt Cosby hier, sehr zeitgemäß, ein ziemlich großes Konfliktfeld rund um Race, Class, Gender und sexuelle Orientierung ab. Seine Hauptfiguren müssen lernen, dass ihre toxische Männlichkeit eine biografische Sackgasse ist und dass der Rückzug auf eigene minoritäre Positionen, also schwarz und unterprivilegiert auf der einen Seite, beziehungsweise weiß und irgendwie vom Leben betrogen auf der anderen Seite, ihnen nur kurzfristig Halt verspricht. Ike und Buddy Lee geraten auf jeden Fall ziemlich ins Straucheln, als sie sich in einer LGBTQ-Bar mit Freunden ihrer Söhne treffen und dort dann mit ihrer erprobten Männer-Dominanznummer kein Stück weiterkommen und am Ende völlig verstört die Flucht ergreifen. Es ist jetzt nicht besonders schwer, den Diskurs dieses Krimis korrekt zu finden. Aber Die Rache der Väter ist Gott sei Dank keine woke Erbauungsliteratur. Am Ende geht es darum, dass der Firnis der Zivilisation dünn bleibt und dass ein bisschen mehr Toleranz und Selbstreflexion daran auch nichts ändert. Als Ike und Buddy Lee in diesem dann doch überraschend brutalen Kriminalroman ihren ersten gemeinsamen Mord begehen, beginnen sie zu ahnen, dass Gerechtigkeit nur ein anderes Wort für unstillbare, unversöhnliche Rache ist und Rache wiederum nicht mehr als nett verpackter Hass. Wenn man will, kann man darin auch einen Kommentar in Richtung der identitätspolitischen Auseinandersetzungen erkennen, die ja zurzeit nicht nur in diesem Buch bis aufs Blut geführt werden.
Die Rache der Väter von S.A. Cosby. Im Ars Vivendi Verlag ist die deutsche Übersetzung von Jürgen Bürger erschienen. 344 Seiten, kosten 24 Euro. Das Buch rangiert aktuell auf Platz 4 unserer Krimi-Bestenliste. Komplett steht sie auf unserer Website. Und wenn Sie noch spezielle Krimi-Fragen haben, dann schreiben Sie direkt an diese Adresse krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Mit dem Romandebüt einer russisch-amerikanischen Autorin, Kristina Gotcheva-Newbery heißt sie, ist in Moskau aufgewachsen, dort Lehrerin und Dolmetscherin gewesen. Mitte der 1990er Jahre ist sie in die USA ausgewandert, hat Creative Writing studiert, erste Kurzgeschichten veröffentlicht, die sogar preisgekrönt wurden. Jetzt also dieser erste Roman von Kristina Gotcheva-Newbery, Das Leben vor uns. Im Studio ist unsere Kritikerin Olga Hochweiß. Was ist das für ein Leben, Frau Hochweiß, und vor wem liegt es?
Also zwei Figuren kommen da in den Blick. Anja, die Ich-Erzählerin des Romans, die sich da mit diesem Wörtchen uns im Titel in Gemeinschaft setzt zu ihrer besten Freundin Milka. Und das ist eine sehr innige Gemeinschaft. Die beiden lernen sich in der ersten Klasse kennen. Das wird sehr schön beschrieben. Und sie bleiben unzertrennlich, trotz unterschiedlichster Milieus, in denen sie aufwachsen, auch trotz unterschiedlicher körperlicher Entwicklung in den nachfolgenden Jahren. Sie verbringen immer mehr Zeit zu zweit, vor allem in der Pubertät, wo sie dann von einem Leben träumen, das besser ist und bunter ist als das ihrer Mütter. Wir begleiten sie durch die Schulzeit, bei ihren gemeinsamen Sommern auf der Datscha von Anjas Eltern, auch bei ihren ersten Beziehungen mit 15, 16. Also im Kern ist es so eine klassische Coming-of-Age-Geschichte, ein Roman, der von Freundschaft erzählt, aber auch von Verlust und vom Abschied nehmen.
Und welches Russland erleben diese Anja und ihre Freundin Milka?
Ein sehr wechselvolles Russland. Sie sind 14, als Brezhnev stirbt. Das ist eine Zäsur im Buch, Anfang der 1980er Jahre, die Zeit bleierner Stagnation. Durch die Augen dieser Mädchen sehen wir ein wirklich graues, bis ins Letzte reglementiertes, vorgegebenes Leben. Alle tragen dieselben Mäntel, dieselben Schuhe. Es herrscht Mangelwirtschaft. Und das setzt sich auch unter den anderen, nicht minder greisen Nachfolgern, auch sofort. Dann die Perestroika, eine Phase großer Verheißung, großer Träume, die, wie wir wissen, nach und nach zerplatzen. Und dann ein großer Sprung zeitlich. Im zweiten Teil des Romans sind wir dann in einem völlig veränderten Russland des Jahres 2007, in das Anja nach fast 20-jähriger Abwesenheit aus ihrer neuen Heimat USA zurückkehrt. Und Milka, diese Freundin, ist schon lange tot, aber der erste Freund von ihr, Lopatin, ist da und der ist mittlerweile so ein windiger Geschäftsmann in Putins Russland geworden. Und hier schließt sich der Kreis zu den Ereignissen rund um Milkas Tod. Und ja, dann kommt ein großes Finale, geradezu filmreif.
Kristina Gotcheva-Newbery ist ja genau in dieser Zeit in diesem Russland aufgewachsen. Wenn man jetzt ihre Biografie anschaut, wäre das also jetzt eher eine Autofiktion oder doch ein selbstständiger Roman mit einer eigenen Handlung.
Ja, absolut Letzteres. Auch wenn da sicher sehr viel eigenes Erleben drin steckt und auch eine Detailkenntnis, die man so nur wirklich aus eigener Anschauung vor Ort haben kann. Also diese in den Realien und der Atmosphäre beschriebene Kindheit und Jugend, das muss die Autorin auch in Teilen so erlebt haben. Bezeichnend ist auch die Widmung am Anfang des Buchs. Die ist nämlich an die Freunde und Freundinnen aus der Perestroika-Zeit gerichtet, die vergessen und verraten worden seien, schreibt sie. Und in einem Interview erzählt sie mal so nebenbei, dass ein Freund von ihr in den 90ern in seiner eigenen Wohnung in Moskau hingerichtet wurde. Also in diesem Roman ist das nicht drin, aber sie hat doch sehr viel verdichtet und zugespitzt. Also es ist ein sehr bewegter Plot, der auch extreme Drastik enthält. Also die Großmutter von Anja, die die Leningrader Blockade überlebt hat, und am Ende erfahren wir, auf welche grausige Weise. Dann die Familie von Milka, die ziemlich dunkel gezeichnet ist. Figuren andererseits, die für eine Verletzlichkeit und Unschuld stehen, andere wieder abgeklärt, resigniert, sarkastisch, Leute, die weiter an dieses Land glauben wollen, allem zum Trotz. Also so ein Mikrokosmos der russischen Gesellschaft, quer durch die Jahrzehnte unter wechselnden politischen Vorzeichen. Und das liest sich übrigens merkwürdig aktuell. Da wird ein Land gezeichnet, das in seiner Gleichschaltung sehr grausam ist.
Und wie schreibt die Autorin? In welchem Stil, in welchem Ton?
Sehr genau, sehr detailreich, in einer wirklich bildgewaltigen Sprache, poetisch. Das entfaltet einen ganz großen Sog. Gotcheva Barry kann wirklich toll erzählen. Ich finde, dieses Buch ist ein echter Page-Turner, weil er einen so reinzieht in diese Welt. Sehr atmosphärisch, sehr nah dran an Anja und ihrer Freundin, auch an ihren ganz intimen Sehnsüchten. Und wenn sie diese langen Sommer auf der Datscha erleben, ist da diese wahnsinnig liebevolle Ausschmückung von dem Schönen, die russische Küche, der Obstgarten mit seinen diversen Apfelsorten und Blumen. Also eine ganz große Liebe auch zu den Figuren.
Stichwort Obstgarten. Die Autorin schreibt auf Englisch, Orchard heißt nämlich der Roman auch im Original, also Obstgarten. Da denkt man natürlich sofort an Tschechows Kirschgarten. Olga Hofer, Sie sind ja unsere Slawistin hier im Deutschlandfunk Kultur. Steckt hier auch russische Literaturtradition im Buch?
Ganz sicher, die steckt da drin. Es ist eine große Verbeugung vor dem Kirschgarten, vor Tschechow überhaupt, der ja seine Figuren auch so gut verstanden hat wie vielleicht kein anderer russischer Schriftsteller. Die Verbeugung reicht bis zu den Namen der Figuren. Anja Raniewskaja heißt die 17-jährige Tochter im Kirschgarten, der Kirschgartenbesitzerin bei Tschechow. Unsere Anja hier heißt ganz ähnlich Anja Ranjewa. Und auch der Kaufmann bei Tschechow, der ja diesen Kirschgarten abholzen will, um darauf neue Ferienhäuser zu bauen, der heißt dann bei uns im Roman Lopatin, also Lopachin, Lopatin ist hier die Verbindung. Und da dieser Lopatin hier im Roman, der erwähnte windige Freund, der hat ganz Ähnliches im Sinn. Also es ist tatsächlich von der ersten Seite an deutlich, wie belesen die Autorin ist, gerade mit Blick auf die russische Literatur. Aber bei 30 Jahren, die sie mittlerweile in den USA lebt, meine ich ja ein bisschen auch was gefunden zu haben von so einer filmreifen Dramaturgie US-amerikanischer Prägung.
Dankeschön. Olga Hochweiß über Das Leben vor uns, den Roman von Christina Gotcheva-Newbery, jetzt auf Deutsch bei C.H. Beck, übersetzt von Claudia Wenner, mit 359 Seiten für 25 Euro.
Straßenkritik.
Mein Name ist Simone, ich studiere gerade Literatur und Sprachwissenschaften, komme aus Rötgen, das ist bei Aachen. Und das Buch, wo ich ein bisschen darüber erzählen möchte, ist von John Stolicki, Das Café am Rande der Welt. Generell geht es in dem Buch um den Sinn des Lebens und wie man leben sollte. Es ist nicht besonders lang, aber er hat es geschafft, auf sehr wenigen Seiten sehr viele gute Sachen zusammenzufassen. Man fängt an, darüber nachzudenken, welche Entscheidungen man trifft und warum man diese Entscheidungen trifft. Und er hatte da auch eine Metapher von der Schildkröte und wie die Schildkröte schwimmt und dass man sich manchmal eher treiben lassen sollte, als gegen den Strom anzukämpfen. Dass die Schildkröte halt auf dem Land langsam ist, aber wenn sie dann ins Wasser geht und dort mit dem Strom schwimmt, dass es einfach viel schneller ist. Und wenn man so seinen Sinn des Lebens oder seine Bestimmung gefunden hat, dass man dann genauso ist wie die Schildkröte.
In Aachen haben wir in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen versammelt. Auch Mone hat gern mitgemacht und empfiehlt uns Das Café am Rande der Welt. Die Erzählung über den Sinn des Lebens, wie es im Untertitel heißt, der deutschen Ausgabe des Buches von John Strzelecki. Als Paperback bei DTV mit 128 Seiten für rund 9 Euro, übersetzt von Bettina Lemke. Sommer, Urlaubszeit und Millionen denken auch bei uns an Bella Italia. Allerdings sind die Bilder, die uns derzeit aus den Nachrichten erreichen, Hitzewelle, furchtbare Dürre, nicht so ganz schön. Aber genauso verhält es sich mit einem Fotoband, den wir jetzt auf dem Tisch haben. Bella Italia on Beauty and Ugliness, über Schönes und Hässliches. Und wir sind jetzt mit dem Autor, dem Fotografen Christian Jungeblott, verbunden. Hier am Deutschlandfunk Kultur. Guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Was ist das denn für ein Konzept für einen Bella Italia Band? Schön und hässlich. Wie kam es zu dieser Idee?
Ich habe in Italien ja einige Jahre gelebt und war dort auch beruflich oft. Und natürlich ist für mich Italien erstmal Bella Italia. Und ich habe dann aber natürlich festgestellt, dass der Blick hinter die Fassaden dann doch oft ein anderer ist als das, was sozusagen das Italien-Klischee ausmacht. Und habe dann mich entschieden, diesem Gefühl der Widersprüchlichkeit zwischen Schönheit und Hässlichkeit, ich sag mal zwischen Liebe und Hass, obwohl Hass jetzt etwas zu starkes Wort ist, einer gewissen Abneigung manchmal, das zu versuchen in Fotos, in einem Bildband umzusetzen.
Hässliches, du hast sowas Verlässliches, hat einmal der Dichter Robert Gernhardt gereimt. Was sind denn für Sie diese hässlichen Seiten von Italien? In den Bildern sieht man ja so heruntergekommene Sozialbauten, aufgegebene Geschäfte, alles prachtvoll fotografiert.
Wir haben Beispiel Neapel, kann man sagen. Neapel ist ja eine wirklich auch sehr schöne Stadt, natürlich auch eine chaotische Stadt. Sobald man aber dort auch in die Außenbezirke geht, merkt man, und das gibt es auch in der Peripherie von Rom, dass dort quasi der Staat aufgegeben hat und die Menschen alleine gelassen werden. Das gipfelte ja in Neapel, in Scampia, in diesem bekannten Film Gomorra, der sich also mit der Camorra in diesem Bezirk auseinandersetzt. Die Innenstädte, so wie Rom, sind sehr schön. Fährt man in die Außenstädte, merkt man, dass die Menschen von der Politik, auch im Sozialen, doch alleine gelassen werden und dann eben zum Beispiel auch die Camorra oder die Mafia übernimmt. Und das habe ich zum Beispiel auch in diesem Buch zum Ausdruck bringen wollen. Ich muss dazu sagen, dass ich in Scampia aber auch sehr viele sehr engagierte, tolle Leute getroffen habe, die eben versuchen, diesem Elend zu entkommen. Es gibt in dem Buch ein Bild vom Karneval in Scampia, also bei Neapel. Dort wird jedes Jahr ein Karneval veranstaltet und es ist der einzige Tag, an dem der Drogenhandel auf den öffentlichen Plätzen zum Stillstand kommt.
Also mich haben viele Bilder aus Venedig besonders geflasht und dazu hat die Schriftstellerin Petra Reschi, berühmte Wahl-Venezianerin, einen Text für ihr Buch beigesteuert über Venedig, der Ort, ja, an dem man diese Schönheit und den Verfall, die Gleichzeitigkeit wohl am besten beobachten kann, also rein in der Architektur, nicht wahr?
Genau, ich bin also sehr froh, dass Petra Reschi diesen Text für mein Buch beigesteuert hat und habe auch die Bilder, die sich im Buch um diesen Text gruppieren, extra wirklich Bilder auch nur aus Venedig gewählt. Und Venedig ist eben auch so ein Beispiel für wirklich, kann man sagen, eine der schönsten, außergewöhnlichsten Städte der Welt. Aber leider wird es durch die Politik eben auch, man muss sagen, ruiniert. Und auch die Bewohner Venedigs werden auch dort alleine gelassen mit einem Massenandrang von Touristen und einer Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen. Sodass also der Untergang Venedig, den ich nicht beschreien möchte, aber weiter beschleunigt wird. Mhm. Und deshalb ist mir dieses Kapitel und Venedig und auch der sehr schöne Text von Petra Reschi auch sehr wichtig in dem Buch.
Und sie schreibt auch, dass der Bann der Kreuzfahrtschiffe über den weltweit und ja mit großer Erleichterung berichtet wurde, in der voll die Mogelpackung ist, ne?
Ja, die Italien-Berichterstattung ist sowieso eine Sache, die von Petra Reschi öfters kritisiert wird. Natürlich dürfen die Kreuzfahrtschiffe nicht mehr durch das Bacino San Marco, also am Markusdom, am Markusplatz vorbeifahren, das ist richtig. Aber die Kreuzfahrtschiffe fahren nach wie vor durch die Lagune und tragen zu großen Schäden und Umweltverschmutzung in der Lagune bei. Und das ist eben das, was Reschi auch kritisiert, dass da die Berichterstattung doch sich manchmal sehr einfach macht.
Es gibt einen weiteren und ich finde noch interessanteren Essay in Ihrem Band, Herr Jungeblott, vom britischen Journalisten John Hooper. Und der schreibt ja über eine italienische Eigenart, Mentalität vielleicht, die Fantasia. Das heißt, immer gern etwas zu erfinden, die Wirklichkeiten vielleicht ein bisschen schöner zu machen. Pinocchio ist dafür sein Symbol mit der langen Nase. Haben Sie auch diese Erfahrung gemacht? Ist das wirklich so eine genetische Veranlagung, die Fantasia?
Also genetisch würde ich nicht so unbedingt sagen, aber ich glaube, dass die Italiener ein ausgeprägte Formen der Fantasie haben, Sachen zu erfinden, anders darzustellen, schön darzustellen, sich vielleicht auch selber schöner darzustellen, als sie sind. Das kann man sozusagen negativ wie positiv sehen. Ich glaube, es ist auch eine Eigenart, manchmal den Widersprüchlichkeiten des Alltags zu entkommen und etwas blenderisch als darzustellen. Es ist ja auch so ein bisschen so wie die Bella Figura machen. Man trägt immer ein bisschen dicker auf. Für mich hat es oft was sehr Spielerisches auch. Natürlich gibt es auch diese Sache der Fassade, die glänzt, und die Rückseite der Fassade, dort sieht alles anders aus. Ich persönlich habe eigentlich keine direkten negativen Erfahrungen damit gemacht. Ich habe es manchmal auch wie eine Art Theaterstück-Inszenierung gesehen.
Nun ist es natürlich ein prachtvoller Bildband geworden, Ihr Buch, Herr Jungeblut. Aber wie man hört, haben Sie das Buch über Crowdfunding finanzieren müssen. Findet man für solche Projekte gar keine Verlage mehr, die das auf sich nehmen?
Naja, also den Verlag habe ich gefunden. Der Kerber Verlag ist ja auch ein guter Verlag für Kunst- und Fotobücher. Es ist allerdings heute so, dass die meisten Fotobücher, die wir im Handel sehen, außer von ganz berühmten Namen, von den Autorinnen mitgetragen werden. Das heißt, der Verlag übernimmt nicht mehr so wie früher die verlegerische Aufgabe, alles zu finanzieren. Also das passiert natürlich auch noch. Aber in meinem Fall habe ich sozusagen eine Abnahme von einer gewissen Zahl von Büchern dem Verlag garantiert und für diese Summe dann das Geld über ein Crowdfunding reingeholt. Mhm. Das machen sehr viele Fotografinnen in den letzten Jahren. Das kann man widersprüchlich sehen, aber gut, der Fotobuchmarkt ist nun mal auch ein Nischenmarkt. Erst fand ich das nicht so gut. Vor ein paar Jahren wollte ich das Buch schon mal machen, habe gesagt, und eigentlich will ich einen Verleger haben, der sagt, ja, ich finde es klasse, ich mache das mit dir. Dem war da nicht so und dann habe ich gedacht, ich will aber dieses Buch machen und habe eben mein Crowdfunding aufgelegt, was erfolgreich war, was auch eine sehr gute Erfahrung war, das zu tun, aber auch sehr viel Arbeit für mich.
Dankeschön, Christian Jungeblut, für dieses Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen, vielen Dank.
Tschüss. Tschüss, und der Band Bella Italia, On Beauty and Ugliness, ist im Verlag Kerber Foto herausgekommen, hat 144 Seiten und kostet 40 €.